Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Die Männer in den schwarzen Anzügen verabschiedeten sich voneinander mit trauriger Miene, jeder von ihnen zutiefst erschüttert. Die einzige wirkliche Führungspersönlichkeit der kleinen Kirchengemeinde in Köln war bei einem Autounfall aus dem Wagen und dabei aus dem Leben geschleudert worden. Einer der Beerdigungsgäste bekommt bei der Verabschiedung nach der Trauerfeier einen Brief zugesteckt. Zu Hause öffnet er ihn und legt ihn wie gelähmt aus der Hand. Die Gemeindeleitung bittet ihn, die Leitung der verwaisten Schar zu übernehmen. Als Rentner habe er jetzt dazu doch Zeit genug. Gemeindeleitung, sowas hat er noch nie gemacht, sowas kann er nicht. Er ist Lagerverwalter und in einem Alter, in dem er offen hoffen darf, sich aus der Verantwortung zu ziehen und ein bisschen Freiheit zu genießen. Weder hat er Lust, eine solche Herausforderung anzunehmen, noch fühlt er sich ihr gewachsen. Doch wer sonst sollte die Vakanz füllen? Alle anderen sind, wie früher auch er, arbeitsmäßig hoffnungslos überlastet. Es folgen schlaflose Nächte, der ständige Wechsel von Gefühlen von Angst und Mut, Unsicherheit und Entschlossenheit, von Zuversicht und Zweifel lassen ihn keine Ruhe, keinen Schlaf finden. Ratlos und verunsichert sucht er schließlich geistliche Hilfe bei einem Bruder. Der sagt, du musst glauben, dass Gott dir die Kraft und Weisheit schenkt. Der Zweifelnde ist wie eine Meereswoge vom Sturm der Ungewissheit und Gefühle hin und her geworfen. Ein anderer rät, lass dir von Gott den Weg zeigen. Bist du nicht in Gottes Willen, ruht auf deinem Tun kein Segen. Ein dritter, Gott hat einen Plan für dich, den musst du erkennen. Gott wird dir im Voraus Klarheit und Gewissheit verschaffen. Solange du diesen Plan Gottes für dich nicht erkannt hast, lass die Finger davon. Ein ehemaliger, nicht-christlicher Arbeitskollege sagt nur, Mosche, mach dir nicht verrückt. Also Verzeihung, ich bin Berliner, ja. Ich kann nicht gut Kölsch-Dialekt nachmachen. Mach dir nicht verrückt, entscheid dir einfach, mutig dafür oder dagegen. Et küt wie et küt. Moshe, das war ein jüdischer Junge aus Israel gewesen, der vor Jahren bei ihnen in der Firma ein Praktikum gemacht hatte. Von dem hatte er den Spitznamen weg, weil er als Frommer für jede Gelegenheit einen alttestamentlichen Vers auf den Lippen führte. Mosche, mach dich nicht verrückt. Et küt wie küt. Es kommt, wie es kommt. Keiner der Ratschläge hilft ihm wirklich. Aber sein alter Arbeitskollege bringt ihn auf einen nützlichen Gedanken. Offenbar hat der Kollege die Rat- und Hilflosigkeit gespürt. Jedenfalls war der leise Spott, der sonst immer bei dem Mosche mitschwingt, diesmal nicht zu hören. Das Mosche klingt jetzt einfühlsam und das bringt ihn auf eine hilfreiche Idee. An diesem Abend verzichtet er auf die Spätnachrichten. Zu sehr ist er in die Geschichte des echten Mosche vertieft, des Mose aus der Bibel. Wieder einmal ist dieser Mose mit seiner Herde in der Halbwüste Midians unterwegs. Die Suche nach neuen Weideplätzen führt ihn in entlegene Regionen und so kommt er in die Nähe eines altehrwürdigen Gottesberges, wo sich Gott immer wieder den Menschen offenbart hat. Da entdeckt Mose ein Feuer. Mitten in der Steppe brennt es. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Vorsichtig nähert sich Mose der Brandursache, um sie herauszufinden. Erleichtert stellt er fest, es ist nur einer der vielen Dornsträucher der Halbwüste, der da brennt. Doch merkwürdig, der Busch zerfällt nicht zur Asche. Er brennt und brennt. Und plötzlich hört Mose eine Stimme aus dem Feuer. Mose, ziehe deine Schuhe, Sandalen von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist der Boden eines Heiligtums. Und dann stellt sich die Stimme vor. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da versteht Mose. Hier am Gottesberg spricht ihn der altvertraute Gott seiner Väter an. Und das Feuer des Busches ist nichts anderes als die übliche Begleiterscheinung, in die sich Gott immer dann hüllt, wenn er zum Menschen auf der Erde kommt. Im Feuer verbirgt sich der unendliche, gewaltige Gott, um die Menschen zu schützen. Dafür hüllt auch Mose sein Gesicht mit seinem Mantel. Er will sicher sein, dass er diesem Gott ja nicht ins Angesicht sehen und vergehen muss. Als er sich anbetend niedergeworfen hat, mit dem Gesicht zur Erde, erfährt er etwas, das seinem geruhsamen Hirtenleben ein abruptes Ende setzt. Der Gott, der da aus dem Dornbuschfeuer ihn anspricht, hat vor, die Stammesgenossen des hebräischen Hirten Mose in Midian, die Stammesgenossen, die in Ägypten Sklavendienste tun müssen, aus dieser Sklaverei zu retten. Er will sie nach Kanaan bringen. Mit dieser Rettungstat werde er, der Gott der Väter, seine Geschichte des Heils erfüllen, die er mit den Vätern Abraham, Isaak und Jakob begonnen hatte, als er ihnen die Verheißung gab, sie zu einem großen Volk zu machen, dem er eines Tages dieses Land zum Gesitz geben würde, in dem sie, die Väter, heute noch als rechtlose Nomaden umherzogen. Und jetzt ist es Gottes Absicht, dass der Schafhirte Mose diese Pläne in die Tat umsetzt. Und siehe, schloss Gott, der Hilfeschrei der Israeliten ist vor mich gekommen. Auch habe ich die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie bedrängen. So geh du nun hin, Mose. Ich sende dich zum Pharao, dass du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Mose glaubt, schlecht zu träumen. Er kneift sich in den Arm, um aus diesem Albtraum aufzuwachen. Aber er wacht nicht auf. Der Busch brennt immer noch, in dem Gott sich verbirgt. Ja, sich verbirgt und ihm so gefährlich heiß nahe kommt. Mose ringt nach Atem. Ich kann das nicht, stößt er hervor. Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen soll? Gott, weißt du nicht, dass ich ein miserabler Redner bin? Gegen den König eines Großreiches, den König von Ägypten, habe ich 0,0 Chancen. Und überhaupt, ich sündiger Mensch, ich Mensch mit unbeschnittenen Lippen, ich bin noch gar nicht in der Lage, dein Werk des Heils mit Israel durchzuführen, das du, der heilige Gott, mit diesem Volk vorhast. Hier hält Mosche im Lesen inne. Wer bin ich? Ich, Mann mit einer schweren, unbeweglichen Zunge, ich Sünder mit unbeschnittenen Lippen, dass ich hingehen soll. Wie gut Mosche seinen Namensvetter aus der Bibel doch verstehen kann. Irgendwie tut es gut zu wissen, dass er nicht der Einzige ist, der sich von der Aufgabe, die Gott ihm zumutet, überfordert fühlt. Vor allem findet er es gut, dass solche Gefühle der Insuffizienz auch eine so bedeutende Persönlichkeit wie diesen großen Volksführer und Gesetzgeber Mose befallen können. Einen Mann, mit dem Gott wie mit einem guten Bekannten geredet hat, so vertraut war er mit ihm. Doch so gut es auch ist, im Gefühl der eigenen Schwäche einen berühmten Verbündeten zu haben, so schlecht kann Mosche in diesem Gedanken eine Entscheidungshilfe für seine eigenen bedrängenden Fragen finden. So liest er denn einfach die biblische Mose-Geschichte weiter. Und wieder findet er Mose sympathisch, der nämlich versucht, sich mit einer genialen Frage schlau aus der Affäre zu ziehen. Okay, hat Mose Gott geantwortet, wenn ich nun zu meinen Brüdern nach Ägypten gehe und ihnen erzähle, du habest mich zu ihnen geschickt, ich soll sie aus Ägypten herausholen, dann fragen die doch sofort, wie heißt denn dein Gott, der dir dazu den Auftrag gegeben hat? Kannst du uns dessen Namen nennen? Tja, was, lieber Gott, soll ich ihnen dann sagen? Ein geschickter Schachzug, denkt Mosche. Denn ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist ja noch lange kein Name. Und genau das kalkuliert der biblische Mose ein. Vielleicht hat der Gott, der da aus dem Feuer zu mir redet, gar keinen Namen. Wenn ich den Israeliten aber keinen Gottesnamen nennen kann, werden sie mir antworten, geh wieder zurück nach Midian, Mose. Ein Gott, der keinen Namen hat, ist eine Ausgeburt deiner Fantasie oder Tagträume. Den gibt es nicht. Wenn dein Gott seine reale Existenz nachweisen will, muss er einen Namen von sich angeben können. Mose weiß das. Wenn der Gott der Väter ihm keinen Namen nennen kann oder will, dann würden ihm die ägyptischen Sklaven, die hebräischen Sklaven in Ägypten, ihm keine Minute länger mehr zuhören. Und er dürfte in Frieden seine Schafe und Ziegen in Midian weiter hüten wie bisher. Gott aber geht voll auf die Frage des Mose ein und gibt einen Namen an. Sage den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Okay, er hat einen Namen. Ich bin. Der Name selbst, ich bin, sagt, dass der Gott, der so heißt, keine Einbildung ist, sondern Realität. Er ist wirklich und wirksam existent. Merkwürdig, irgendwie ist Mose von der Antwort gar nicht enttäuscht. Gewiss, er hat Angst, die Sicherheit seines Hirtenlebens hinter sich lassen zu müssen. Aber es ist auch tröstlich zu wissen, dass er sie sich nicht doch eingebildet hat. Diese ganze Geschichte mit dem Gottesberg und der Gottesbegegnung am Gottesfeuer. Jeder in seiner Zeit im alten Orient weiß jetzt Bescheid. Der Gott, der aus dem Feuer heraus dem Mose einen Namen genannt hat, der ist kein Fantasieprodukt eines Tagträumers. Diesen Gott gibt es tatsächlich. Mit ihm darf man rechnen, ja, man muss es. Denn einen besseren Gottesbeweis, der größere Überzeugungskraft hätte als der Name, den kennt im alten Orient niemand. Doch hatte Gott auch etwas anderes noch zu Mose gesagt, als ich bin. Und damit kann der kölsche Junge Mosche gar nicht viel anfangen. Was war das nochmal? Mosche braucht einen Augenblick, bis er die Stelle im Bibeltext seiner Übersetzung gefunden hat. Ja, da steht es. Und Gott sprach, ich bin der ich bin. Komischer Name, denkt Mosche. Ist das überhaupt ein Name? Ich bin, der ich bin? Ist ja doch ein ganzer Satz. Okay, das kennt ihr aus dem Alten Testament schon von Jesaja. Der hat einmal einen seiner Söhne Beeil dich Beute genannt. Beeil dich Beute. Schien wohl eine Eigenart der hebräischen Kultur zu sein, ganze Sätze als Namen zu vergeben. Aber wie sollte man das verstehen, dass ich bin, der ich bin? Was wollte Gott dem Mose mit einem solchen Namen vermittelt haben? Ach, guck mal, da ist ja eine Fußnote. Mal schauen, was die sagt. Da steht, man kann auch übersetzen, und Gott sprach, ich werde mich erweisen, als ich mich erweisen werde. Und ich will besser. Immerhin versteht Mosche so viel, dass diese Formulierung mehr meint, als dass es Gott lediglich sich gibt. Sich erweisen benennt ja eine Tätigkeit und keinen Zustand. Okay, dieser Gott ist also nicht nur existent, sondern auch wirksam. Er macht sich bemerkbar. Offenbar doch wohl im Leben der hebräischen Sklaven, denen er diesen merkwürdigen Namen übermittelt. Ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Woran erinnert ihn das bloß? Einen ähnlichen Satz kannte er doch, auch aus dem Mund Gottes. Ja, jetzt hat er's. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein werde, und werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen werde, hatte Gott woanders mal zu Mose gesagt. Damals war er unendlich wütend auf seinen Bundespartner Israel, weil der sich mit dem Tanz um das goldene Stierbild einem anderen Gott an den Hals geschmissen und damit seinem Rettergott Jahwe von Ägypten die Treue gebrochen hatte. Jahwe hätte sein ganzes Volk vernichten können und hätte am liebsten mit Mose einen neuen Anfang gemacht, hätte Mose ihn nicht angefleht, doch noch einmal Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Gott erhört Mose, und damit der es ihm auch wirklich glaubt, dass er den treulosen Israeliten sein gnädiges Erbarmen zuwendet, sagt er, jawohl, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein werde, und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen werde. Jetzt kann Mose aufatmen. Gott wird auf jeden Fall gnädig sein und sich über die Versager erbarmen. Davon beißt keine Maus einen Faden ab. Der umständliche Satz, der dem Gottesnamen so ähnlich ist, bestätigt es. Mosches Miene hält sich auf. Er hat was verstanden. Der Name, ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde, heißt, Gott wird auf jeden Fall nicht nur sein, sondern etwas tun. Und zwar ganz konkret im Leben der hebräischen Sklaven. Er wird in ihr Leben eingreifen. Und woran das besteht, dieses Eingreifen, dieses sich Erweisen, das hat Gott dem Mose ja bereits gesagt. Er sagte, ich habe den Hilferuf der Hebräer gehört. Ich habe ihre Unterdrückung gesehen und bin herabgestiegen, um die Sklaven aus ihrer Versklavung herauszuholen. Darin werde ich mich als Israels Retter erweisen und als ihr Gott. Davon beißt keine Maus einen Faden ab. Mose, verlass dich drauf. Wenn du nach Ägypten gehst, um deinen Volksgenossen in meinem Namen Befreiung und Freiheit zu verkünden, dann kannst du das in der Gewissheit tun, dass ich, der ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde, zu meinem Wort stehe und umsetzen werde, was ich angekündigt habe. Es war schon tief in der Nacht. Der Autolärm auf den Kölner Straßen war abgeebbt. Mosche aber war hellwach. Er kam aus dem Staunen nicht heraus. Was für ein Name! Wie viel er über Gott aussagte. Jetzt wusste er, wer und wie Gott wirklich war. Tatsächlich war. Wahrhaftig war. Eigentlich war. Ein Gott, auf den er sich verlassen konnte, weil der auch in seinem, in Mosches Leben handeln wollte und handelte, weil er sich in seinem Leben als Gott erwies. War das richtig? Dann wollte Mosche die ihm angetragene Aufgabe, die Gemeindeleitung zu übernehmen, akzeptieren. Jetzt wollte er mutig losgehen, im Vertrauen darauf, dass Gottes Name, ich werde mich erweisen, als er ich mich erweisen werde, sich auch in seinem Glaubens- und Gemeindeleben bewahrheiten werde. Sich mit lebendiger Erfahrung füllen wollte, jetzt konnte er schlafen gehen. Gott hatte seine Frage beantwortet. Dankbar für Gottes freundliche Weisung klappte er seine geliebte Bibel zu. Sie war doch ein unerschöpflicher Schatz, eine Hilfe in schweren Zeiten. Jetzt konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen mit einem solchen Gott an der Seite. Mose zog seinen Schlafanzug an und putzte sich die Zähne. Und beim Zähneputzen bekam er plötzlich wieder Zweifel. Und das lag nicht am Zähneputzen, sondern daran, dass er Zeit zum Nachdenken gehabt hatte. Ganz plötzlich hatte sie ihn wieder überfallen, diese alte Unsicherheit. So schnell wieder Zweifel? War sein fester Glaube etwa nichts anderes als lediglich ein kurzes Strohfeuer gewesen? Warum wich seine Gewissheit immer mehr der alten Angst vor der großen Aufgabe? Wie wieder sah er so viele Unwägbarkeiten, so vieles, das er nicht einkalkulieren konnte, nicht im Voraus ausrechnen, planen und steuern konnte. Hatte einer der Brüder ihm nicht gesagt, du, Gott hat einen Plan für dein Leben und mit Gottes Plan im Kopf wirst du die Probleme der Zukunft bewältigen. Sogleich betete er, Herr, zeige du mir deinen Plan. Sonst kann ich die Aufgabe nicht übernehmen. Vielleicht sollte er doch noch mal in der Geschichte von Moses Berufung nachschauen. Schnell zog er sich einen Morgenmantel über und schlug wieder 2. Mose 3 auf. Erst jetzt fiel ihm auf, dass der große Mose, nachdem ihm Gott diesen wunderbaren, glaubensvergewissernden Namen genannt hatte, nicht etwa mutig losgezogen war, sondern im Gegenteil Gott in eine endlose Diskussion verwickelte, um sich dem Auftrag zu entziehen. Und während Gott ihm von Einwand zu Einwand entgegenkam, ihm nach jedem seiner Aber-Aber-Aber-Zweifel goldene Brücken baute, zog Mose sich immer mehr in eine Verweigerungshaltung zurück, bis er schließlich mit derselben Entschiedenheit, mit der Gott ihm sein »Ja, ich werde mit dir sein« zugesprochen hatte, sein menschliches »Nein, ich kann nicht und will nicht« entgegenhielt. »Sende, wen du sendest«, maulte er zum Schluss seinem Gott zu. »Sende, wen du sendest«. Wieder so eine komische Formulierung, die etwas Unabänderliches aussagte. Diesmal eine endgültige Verweigerung. Sende, wen du willst. Ich gehe nicht. Erstaunlich. Warum war Mose nicht mutig, fröhlich und voller Zuversicht losgezogen, nachdem Gott ihn in solcher Klarheit mit seinem »Ich werde mich erweisen, als werde ich mich erweisen« vergewissert hatte? Auf jeden Fall wollte Gott für ihn kämpfen und siegen. Warum kniff Mose? Nun ja, denkt Mosche, bei mir ist es ja nicht anders. Auch mir hat Gottes Name keinen dauerhaften Mut, keine bleibende Zuversicht vermittelt. Schade. Mosche war etwas enttäuscht von Gott und von der Bibel. In diese Enttäuschung nun drang auf einmal wieder der Satz seines Arbeitskollegen. Mosche, mach dich nicht verrückt. Et küt, wird küt. Et küt, wird küt. Ich bin, der ich bin. Ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Es kommt, wie es kommt. Mosche ging ein Licht auf. Alle diese Sätze haben ja nicht nur etwas Bestimmtes, Definitives an sich, sondern offenbar auch etwas sehr Unbestimmtes, Indefinites. Et küt wit küt, sagte der Kollege. Es kommt bestimmt etwas. Aber was, das frag mich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Letzte Woche hat ihn ein Freund besuchen wollen, nur hat er dir nicht sagen können, wann er vom Zahnarzt zurück sei. Macht nichts. Ich bin ganzen Nachmittag zu Hause, sagte Mosche, hatte Mosche gesagt. Komm, wann du kommst. Dass der Freund ihn besuchen würde, stand fest. Und das war Mosche wichtig. Das Wann, also die exakten Einzelheiten des Kommens, die musste er nicht kennen. Die überließ er seinem Freund. Das lag in dessen Freiheit. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Mosche musste lächeln. Ziemlich autoritär. Oder vielleicht angemessener? Ganz schön souverän. Jedenfalls typisch Gott. Das hieß ja doch auch, ich bin so viel ich sein will, nicht so viel ihr Menschlein mich sein lassen wollt, nicht der liebe Gott, der euer Wohlergehen zu garantieren hat, nicht der Gott, der in der Welt für Gerechtigkeit sorgen und Krieg verhindern muss, nicht der Gott, dessen Wahrheit keine Widersprüche enthalten darf, beziehungsweise was unsere naturwissenschaftliche Logik als Widerspruch empfindet. Nein, Gott muss sein Handeln nicht vor uns Menschen rechtfertigen. Er ist souverän. Wie und wann er handelt, das liegt ganz in seiner göttlichen Freiheit. Mosche wurde bei diesem Gedanken fast schwindelig. Gott gibt sich einen Namen, ganz menschlich. Und damit macht er sich die Menschen begreifbar. Doch zugleich entzieht er sich dabei dem Zugriff des Menschen. Lässt nicht über sich verfügen, weder mantisch-magisch wie in den Religionen, noch rational-theologisch wie in der Theologie von Juden und Christen. Stimmte das, dann steckte in Gottes Name auch die Option, wann und wie genau Gott in das Leben der hebräischen Sklaven dort in Ägypten eingreift, das wird sich für die erst noch zeigen. Darauf müssen sie warten. Gott erspart ihnen das nicht. Ich werde mich erweisen, als der ich mich erweise, hieße dann, gewiss, ich werde mich erweisen, darauf könnt ihr euch verlassen. Aber wann und wie sich mein Handeln im Einzelnen vollzieht, das werdet ihr erst erfahren, wenn ihr euch mit mir auf den Weg macht. Wenn ihr euch mit mir auf den Weg macht. Eben dies ist die Herausforderung an Israels und Moses Vertrauen zu Gott. Dass er ihnen keinen Plan von der Zukunft in die Hand gibt. Und eben darin besteht auch Mosches Glaube, dass er nicht erwartet, Gott müsse ihnen den Weg, den er gehen soll, im Voraus als eine Art Zukunftsvideo sehen lassen. Nein, Gott muss ihm keinen Plan zeigen. Mosche atmet tief durch. Will er das? Will er das wirklich von Gott? Will er sich wirklich von dem Gott mit dem Namen Ich werde handeln, als der ich handeln würde, sagen lassen, Mosche, geh los, aber nicht, weil's kütt wird kütt, irgendwie wird's schon gehen. Nein, sondern weil du im Vorgang des Gehens erleben wirst, wie ich in deinem Leben handle. Weil du im Vorgang des Gehens erleben wirst, wie ich mich in deinem Alltag als Gott für dich erweise. Will er das? So ein ungewisses, ja vielleicht unruhiges Leben, in dem die einzige Konstante Gott selbst ist? Will er, weil dieser Jahwe ihm ja keinen Einblick in die Zukunft und seine Zukunftspläne gibt, ein so ungesichertes Leben? Ein ungesichertes Leben. Das war's. Weil gerade wieder mal Wahlkampfzeit war, sah Mosche die vielen Plakate vor sich, die mit dem Versprechen einer sicheren Zukunft auf Stimmenfang gingen. Alle versprachen sie Sicherheit durch eine solide, hochgerechnete, künftige Entwicklung in Politik und Wirtschaft. Kein Risiko, alles planbar. Die Behauptung, die Unwägbarkeiten der Zukunft durch exakte Vorausberechnungen voll im Griff zu haben, die gab offenbar den Menschen das Gefühl der Sicherheit. Obwohl der Stundenzeiger seiner Wanduhr sich deutlich auf die 2 zubewegte, gab es jetzt für Mosche etwas anderes als Schlaf, etwas Wichtigeres. Konnte das stimmen? Glaube an Yahweh, den ich werde mich erweisen, als der ich mich erweise, versprach keine Sicherheit durch eine hochgerechnete Zukunftsprognose. Diesen Gott konnte er sich also nicht ausrechnen. Der gab weder dem biblischen Mose noch ihm, dem kölschen Mosche, einen Einblick in sein zukünftiges Handeln mit seinen Menschen. Ja, auch nicht in das, was er mit Mosche und dessen Leben vorhatte. Ihm dämmerte, dass die fragende Unsicherheit im Blick auf seine Zukunft nicht etwa in seinem Unglauben und mangelnden Vertrauen ihren Ursprung hatte, sondern im Wesen von Gottes Namen. Keiner von euch vom Stuhl gefallen? Nicht in seinem Unglauben hatte diese Unsicherheit ihre Wurzeln, sondern im Wesen von Gottes Namen. Denn dieser Name erlaubte ihm nicht die falsche Gewissheit, dass es schon klappen würde, et kütt wit kütt. Auch nicht die Sicherheit, dass der Gottesname mit seiner definitiven Zusage, ich werde dir auf jeden Fall helfen, eine Garantie für den sicheren Erfolg seiner Leitungsaufgabe enthielt. Nein, der Name Yahweh, ich werde handeln, als der ich handeln werde, dieser Name selbst mutete ihm die Unsicherheit zu, weil er nämlich alles offen ließ, was Gott mit ihm in der Zukunft vorhatte. Und wenn er es recht bedachte, musste er sich eingestehen, dass solche Unsicherheit eigentlich zu jedem Vertrauen dazugehört. Nur wer sich in jede Richtung hin abgesichert und selbst alles fest im Griff hat, braucht nicht zu vertrauen. Wer hingegen vertraut, gibt solche Sicherheiten aus der Hand. Verrückt. Genau das war der Name. Ich werde handeln, als der ich handeln werde. Die Aufforderung zu einem Vertrauen, das auf die eigenen Absicherungen verzichten kann. Ihm, Mosche, der sich Gott anvertraut hatte, verweigerte dieser Name jene Sicherheit, die Vertrauen überflüssig macht. Der Yahweh-Name eröffnete ihm die Chance, sein Vertrauen nicht in menschlichen Sicherungssystemen, nicht in menschlichen Sicherungsmechanismen festzumachen, sondern an der Person des Gottes, der sagt, auf jeden Fall werde ich mich in deinem Leben helfend und bewahrend einschalten und bemerkbar machen. Ich werde dich begleiten, aber ich werde mich in der Freiheit meines Handelns nicht von deinem menschlichen Sicherungsbedürfnis fremdbestimmen lassen. Jetzt konnte Mosche seine Unsicherheit akzeptieren. Sie gehörte zu seinem Glauben dazu. Denn der war ja nichts anderes als Vertrauen. Und er verstand, bisher hat er Angst vor dem Gehen. Vertrauen bedeutet aber, dass er auch beim Gehen, beim Gottfolgen Angst haben darf. Und trotzdem weitergeht, weil Gott bei ihm ist. Plötzlich war es ihm, als wenn Gott zu ihm sagte, verstehst du, Mosche? Dein vertrauender Glaube ist immer eine Sache der Beziehung zwischen 2 Personen. Zwischen dir, Mosche, und mir, Gott. Deinem Gott. Deinem, ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Und Beziehung, Mosche, hat eine sehr spezielle Eigenart. Und die heißt Überraschung. Überraschungen halten Beziehungen lebendig. Kennst du das nicht aus deiner Ehe? Wie viele gute Impulse hat deine Ehe schon erhalten, weil deine Frau dich überrascht hat? Oder du, sie? Mosche, wenn du dich jetzt entscheiden musst, dann habe immer im Blick, dass ich Yahweh heiße. Ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Habe also immer zwei Dinge im Blick. Erstens, es gibt nichts auf der Welt, das so sicher ist wie jene Zusage, die ich schon im Dornbuschfeuer gegeben habe. Ich werde mit dir sein, Mose. Und weil ich mit dir sein werde, mit dir gehe und an deiner Seite bleibe, kannst auch du gehen. Ja, wirst du deine Aufgabe bewältigen auf deine individuelle Mose-Art. Nicht wie irgendein berühmter Mensch vor dir das getan hat, sondern wie du das kannst, wie du das tust. Und auch du, Mosche, kannst das, weil auch heute mein Name noch lautet, ich bin mit dir. Wenn du das ernst nimmst, kannst du ziemlich gelassen der zweiten Komponente meines Namens ins Auge sehen. Ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Ich werde meine Freiheit zu handeln, wie ich es will, nicht aufgeben, Mosche. Darum wirst du bei mir nicht die Sicherheit haben, alles Unbekannte und somit Unsichere im Voraus zu kennen oder gar lösen zu können. Mosche, verstehst du? Dein Glaube bleibt spannend. Er wird immer voller Überraschungen sein. Weil es um Vertrauen, um Beziehung geht, wird dein Glaube immer voller Überraschungen sein, die ich dir mache. Er bleibt immer hochbrisant und interessant, wenn du mir vertraust. Nie wird es langweilig in deinem Leben, wenn du den Mut hast, dich von mir, der mit dir ist, überraschen zu lassen. Wenn es für dich aber zu spannend zu werden scheint und du denkst, Manometer, so aufregend habe ich mir das doch nicht gedacht, das Leben mit Jesus oder mit Gott, mit Yahweh, dann denke daran, dass mein Name Yahweh, so viel er über mich aussagt, nicht alle Geheimnisse löst, die sich für euch mit meinem Gottsein verbinden. Im Gegenteil, mein Name bewahrt mein Personengeheimnis. Ja, er hütet es streng. Und das bewahrt deinen Glauben vor Langeweile. Weil mein Name mein Geheimnis nicht preisgibt, ist es nicht deine Aufgabe, mich bis ins Letzte hinein zu verstehen, sondern mir bis zuletzt zu vertrauen. Das darfst du, weil ich selbst den Weg mit dir mitgehe, der dir jetzt noch unbekannt ist. Heute schon gehe ich diesen deinen Weg mit und ich werde ihn bis zum Ende mit dir mitgehen. Das ist deine Sicherheit, die Sicherheit in den Zeiten des Glaubens und in Zeiten des Zweifels. In Zeiten mit Hoffnung und in Zeiten ohne Hoffnung. In Zeiten des Mutes und in Zeiten der Verzagtheit. Jede Zeit in deinem Leben ist unverzichtbar wichtig. Unverzichtbar wichtig. Das Leben mit klaren Konturen im Sonnenschein genießen und das Leben, wie wir gesungen haben, in Nebelschwaden erleiden, wo alles verschwimmt und konturlos ist und, anders als wir sangen, im Augenblick gar kein Lichtstrahl von Gott in diesen Nebel hineinleuchtet. Eine wertvolle und unverzichtbare Zeit ist beides deshalb, weil immer gilt, ich werde ja mit dir sein. So, Mosche. Und nun geh los. Ich, der immer mit dir bin, akzeptiere beides, jede deiner Entscheidungen, dein Ja und dein Nein. Wichtig ist nur, dass du dort, wo ich bei dir bin, du auch bei mir bist. Wichtig ist, dass du nicht mehr Klarheit suchst, sondern mehr meine Gegenwart und Nähe. Das ist wichtig. Amen.
Musik.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.